Guten Morgen. Wir fahren heute fort in unserer Predigtserie zum Hebräerbrief. Und zwar die Vermessung des Glaubens, Porträts, die uns zeigen, was Glaube wirklich ist. Und nachdem wir uns schon mit Abel, Henoch und Noah beschäftigt haben in den letzten Wochen, wollen wir uns heute, wie es schon angeklungen ist, mit Abraham beschäftigen. Das Thema des heutigen Morgens lautet Abraham und der Test des Glaubens. Mit Abraham haben wir es also zu tun. Und im Neuen Testament wird Abraham vorgestellt als der Vater des Glaubens. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, wird über 14 Kapitel hinweg das Leben Abrahams vorgestellt. Und um unseren heutigen Text einordnen zu können, ist es, denke ich, hilfreich, wenn wir in der Kürze einmal zusammenfassen, so die groben, die Eckdaten aus dem Leben Abrahams und was wir rein faktisch von Abraham überhaupt wissen. Ihr seht hier eine Karte des Nahen Ostens, hier unten in Ur. Da beginnt unsere Geschichte. Abraham lebte ungefähr um das Jahr 2100 vor Christus, also im zweiten Jahrtausend am Anfang, in Ur in Chaldäa, dem heutigen Irak. Ur war nach Berichten, die wir haben, nach Ausgrabungen, die man gemacht hat, eine großartige Stadt. Ur war das Zentrum der sumerischen Kultur im Süden Mesopotamiens. In Wikipedia kann man nachlesen, es gab dort eine sogenannte Zikkurat. Das hier sind die Reste dieses Götzenberges, dieses Himmelsberges, wo der Mondgott Nanna angebetet worden ist. Die Stadt hatte gepflasterte Straßen, baumbestandene Alleen, Schulen, Dichter und Schriftgelehrte. Es entstanden großartige Werke in Kunst und Architektur. Das Königreich verfügte über eine Verwaltung und einen ausgearbeiteten Gesetzeskanon. Die sumerische Keilschrift ist bis heute die älteste bekannte Schriftform. Im Buch Josua, einem Buch aus dem Alten Testament, erfahren wir im 24. Kapitel, da sagt Josua Folgendes. Vor langer Zeit wohnten eure, also die Vorfahren der Israeliten, des Volkes Israel, das sich später gebildet hat, die Vorfahren dieses Volkes, sie wohnten auf der anderen Seite des Stromes und dienten fremden Göttern. Dazu gehörte auch Terach, der Vater Abrahams. Abraham war also mit seiner Familie integriert in den dortigen heidnischen Kult. Und mitten hinein in diese Situation beruft Gott Abraham. In 1. Mose 12 lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, später dann Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Abraham zieht daraufhin von Ur zunächst hoch nach Haran. Dort lebte er zusammen mit seiner Frau, mit seinem Vater Terach, er ist mitgezogen, und mit seinem Neffen Lot und mit sonstigen Bediensteten, die vielleicht noch dabei waren. Dort lebten sie. Wir wissen nicht, wie lange, aber was wir wissen ist, Abrahams Vater stirbt in Haran. Terach stirbt und im Alter von 75 Jahren zieht Abraham mit seiner Frau Sarah, mit seinem Neffen Lot, weiter hinunter nach Süden über Damaskus in das verheißene Land nach Kanaan. Hier seht ihr einfach so ein paar Städte, die dann wichtig waren, als Abraham dieses Gebiet durchzogen hat. Städte, wo er einfach sich aufgehalten hat. Als Abraham 100 Jahre alt war und Sarah 90, bekommen sie durch ein Wunder Gottes endlich den verheißenen Sohn. Isaak. Abraham siedelt an verschiedenen Orten, unter anderem auch in Beersheba. Hier unten finden wir Beersheba. An diesem Ort spielen sich auch die Ereignisse ab, mit denen es unser heutiger Text zu tun hat. Und in Beersheba redet Gott wieder zu Abraham. Wir lesen in 1. Mose 22, in den Versen 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Da macht sich Abraham früh am Morgen auf. Drei Tagesreisen zieht er dann von Beersheba in Richtung Salem, dem späteren Jerusalem, und dort auf dem Berg Moria den viele Bibelausleger für den Kreuzigungshügel Jesu halten. Dort spielt sich die Szene ab, mit der wir es heute zu tun haben. Dort ist Abraham bereit, auf diesem Berg seinen Sohn zu opfern. Doch im letzten Moment greift Gott ein. Durch einen Engel befiehlt er Abraham, nicht Isaak zu opfern, sondern einen Widder, der sich im Gestrüpp verfangen hatte. Durch den Engel redet Gott dann ein zweites Mal zu Abraham und sagt Folgendes: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Nach dieser Begebenheit werden die letzten 50 bis 60 Lebensjahre Abrahams wie im Zeitraffer in der Bibel zusammengefasst. Es ist nur noch eine grobe Skizze und in 1. Mose 25, Vers 7 heißt es dann: Abraham wurde 175 Jahre alt und starb im hohen Alter nach einem erfüllten Leben. Unser heutiger Predigttext aus dem Hebräerbrief ist sozusagen ein extrem verdichteter Kommentar zu den Ereignissen, die ich eben nur kurz skizziert habe und die in 1. Mose 22 beschrieben sind. Und wir lesen im Hebräerbrief zunächst die ersten zwei Verse und dann die Verse 17 bis 19. Was ist denn der Glaube? Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham rechnete damit, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken, und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Ich möchte mit euch gemeinsam über diesen Glauben Abrahams anhand von drei Punkten nachdenken. Erstens, Glaube wird auf die Probe gestellt. Zweitens, Glaube verlangt Opferbereitschaft. Und drittens, Glaube rechnet mit der Kraft der Auferstehung. Und ich möchte einfach, bevor wir uns wirklich so ein Stück reinbegeben in den Text, ich möchte euch zunächst einmal danken, dass ihr nicht einfach aufgestanden seid, zumindest einige von euch, für die dieser Text vielleicht wirklich ein richtiger Anstoß ist. Ich gebe gerne zu, ich habe über keinen schwierigeren Text bislang verkündigt als über diesen. Ich kann euch nur bitten, ein wenig Geduld zu haben, weil ich wenigstens unter dem zweiten Punkt, ein wenig, mehr geht überhaupt nicht, ein wenig ein Licht werfen möchte auf einige der schwierigen Fragen. Was bleibt ist, das ist vollgültiges Wort Gottes. Auch wenn wir nicht alles erklären können und nicht alles bis ins Letzte mit unserem Verstand verstehen können. Aber meine Hoffnung ist und mein Gebet, dass wenigstens ein Stück etwas deutlich wird. Etwas deutlich wird von dem Herzen Abrahams und etwas deutlich wird von dem Herzen Gottes. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Glaube wird auf die Probe gestellt. Ob uns das gefällt oder nicht, unser Glaube, er wird getestet. Gott stellt unseren Glauben und unser Vertrauen und auch unseren Gehorsam auf die Probe. Wir sind wie Abraham sozusagen in einer täglichen Schule des Vertrauens, wo unser Glaube immer wieder neu herausgefordert wird. Thomas Harry schreibt in seinem wirklich lesenswerten Buch Voll Vertrauen Folgendes: Nichts in unserem Glauben ist so umkämpft und wird so häufig in Frage gestellt wie unser Vertrauen in Gott. Wir befinden uns in einem ständigen Kampf um unser Herz. Kann und will es Gott vertrauen angesichts der irritierenden Ereignisse, die uns tagtäglich widerfahren? In der Schule, hier ist ja von der Schule die Rede, in der Schule, da gibt es neben den täglichen Hausaufgaben und den kleineren unangekündigten Tests dann natürlich auch die großen Prüfungen. Einige von uns haben jetzt gerade vor einigen Tagen die Abiturprüfung gemacht. Andere schlagen einen beruflichen Ausbildungsweg ein und am Ende dieses Ausbildungsweges steht eine Gesellenprüfung. Diese Prüfungen, in den allermeisten Fällen jedenfalls, wenn ich mich an meine eigenen Prüfungen erinnere, die fühlen sich nicht wirklich gut an. Und auch in der Industrie wird geprüft und wie schlecht sich das dort anfühlen kann, davon kann im Moment der VW-Konzern ein Lied singen. Auch im Glauben gibt es neben den alltäglichen Prüfungen die großen Herausforderungen, die außergewöhnlichen Prüfungen. Das hat sie für Abraham gegeben und es gibt sie auch für uns, wenn auch in einer anderen Dimension wie für Abraham. Für Abraham war die Aufforderung Gottes, er soll seinen Sohn opfern, die schwierigste Prüfung seines Lebens überhaupt, seines Vertrauens und seines Gehorsams gegen Gott. Die biblischen Berichte geben uns keinerlei Einblick darüber, was in Abraham wirklich vorgegangen ist. Aber ich bin mir sicher, Abraham war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie du und ich. Ich bin mir sicher, es hat ihn gegeben, einen brutalen Kampf im Inneren Abrahams. Und was wir zumindest wissen ist, zwischen der Aufforderung Gottes an Abraham und dem Moment, wo Abraham sich in der Frühe aufmacht, liegt mindestens eine Nacht. Mindestens eine Nacht. Und diese Nacht war für Abraham, davon bin ich überzeugt, überwiegend, wenn nicht ganz, eine schlaflose Nacht. Und wir finden in der Bibel viele Menschen, die schlaflose Nächte gehabt haben. Jakob, Josua, David, Paulus, Jesus. Früher oder später finden auch wir uns in Situationen, die unser alltägliches Leben völlig auf den Kopf stellen. Sie durchbrechen das, was uns bekannt ist. Wir werden mit etwas konfrontiert, was wir so noch nicht erlebt haben. Und dann haben auch wir vielleicht schlaflose Nächte. Vielleicht hast du sie gerade an irgendeinem Punkt deines Lebens. Vielleicht ist es plötzliche Krankheit. Vielleicht verlieren wir einen Menschen, einen geliebten Menschen. Vielleicht verlieren wir unseren Arbeitsplatz oder wir müssen ihn wechseln. Vielleicht gehen unsere Kinder Wege, die wir nie für sie gewünscht hätten. Und mitten in diesen seelischen Nächten wird unser Glaube geprüft. Und das fühlt sich eben nicht gut an. Und wir fühlen uns einsam und Gott verlassen. Und uns stellt sich die Frage, sicher zusammen mit Abraham, warum diese Prüfung? Warum müssen wir da durch? Warum muss ich da durch? Die Bibel hat viele Facetten von Antworten auf diese Frage. Ich kann nur und möchte nur eine herausgreifen. In 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 31 heißt es über den König Hiskia. Da ließ Gott Hiskia allein, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Um ans Licht zu bringen, was wirklich in unserem Herzen ist, tritt Gott sozusagen einen Schritt zurück. Er macht uns einen Freiraum. Im Bild gesprochen betritt er sozusagen den Nebenraum und macht mal zunächst die Tür hinter sich zu und lässt uns ein Stück alleine, weil nur so wir zu einer freien Entscheidung kommen können. Und auch wir Eltern machen das natürlich in viel geringerem Maß mit unseren eigenen Kindern. Unser Michel, er wird jetzt die Schule wechseln. Er kommt jetzt in die 5. Klasse. Wir haben uns mit ihm zusammen die Schulen, die in Frage kommen, angeguckt. Wir haben uns viel darüber unterhalten, auf welche Schule er denn jetzt eigentlich gehen könnte und will. Aber irgendwann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einfach einen Stopp. Wir lassen einige Tage ins Land gehen und du lässt es einfach in deinem Hinterkopf weiterarbeiten. Und dann werden wir nochmal zusammenkommen. Wir haben ihm einfach einen Freiraum eröffnet. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns von unserem Kind abgewendet haben, sondern wir wollen ihm die Möglichkeit geben, dass er mit oder sogar entscheidend diese Entscheidung trifft. Und genauso ist es auch bei Gott. Er wendet sich nicht von uns ab. Er geht in den Nebenraum, um uns Entscheidungsfreiheit zu lassen. Die Kehrseite allerdings dieser eigenen Entscheidungsfreiheit ist, dass wir eine manchmal schmerzhafte Einsamkeit aushalten müssen. Abraham musste sie aushalten. Einsamkeit. Da ließ Gott Hiskia allein. Und es waren keine leichten Entscheidungen. Pamela Reif schreibt, Glaube ist, mich in meinem Schmerz, auch über meine Einsamkeit, mich in meinem Schmerz an Gott zu wenden und ihn, den Schmerz, nicht zu betäuben durch Menschen, Dinge oder Aktivitäten. Und nur so kommt schlussendlich ans Licht, ob wir Gott wirklich bereit sind zu vertrauen oder eben nicht. Und dieses Vertrauen hat Gott im Leben Abrahams getestet. Und er testet es auch in deinem und meinem Leben. Kommt zu meinem zweiten Punkt. Glaube verlangt Opferbereitschaft. Abraham stellt sich dieser Einsamkeit. Er steht vor der schwersten Prüfung seines Lebens und er stellt sich dem Reden Gottes und dem einsamen Kampf in seinem Herzen, der sich abgespielt hat. Lesen wir noch einmal die schweren Verse in 1. Mose 22, 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Da macht sich Abraham früh am Morgen auf. Wir haben es hier mit einer absolut einzigartigen Situation zu tun. Nie zuvor in der Bibel und niemals danach hat Gott von irgendeinem Menschen Ähnliches gefordert. Niemals. Im Gegenteil. In der Kultur der altorientalischen Völker und besonders auch bei den kanaanitischen Völkern, unter denen Abraham gelebt hat, waren Menschenopfer allerdings gang und gäbe. Das Glaubensgrundverständnis dieser Völker war, dass ihre Götter manipulierbar waren. Und sie glaubten, dass sie sich durch Opfer und im Extremfall durch Menschenopfer die Gunst dieser Götter erkaufen können. Aber für den Gott der Bibel, den Gott Abrahams, war genau dieses Verständnis ein Gräuel. In 5. Mose, Vers 12, 5. Mose Kapitel 12, Vers 31 heißt es stellvertretend für viele Stellen im Alten Testament, alles, was dem Herrn ein Gräuel ist, was er hasst, was sie für ihre Götter getan, haben sie für ihre Götter getan, denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Gott verabscheut Menschenopfer, damals wie heute. Wenn Gott aber Menschenopfer verabscheut, warum verlangt er dann die Opferung von Isaak? Um wenigstens einen kleinen Schritt weiterzukommen, habe ich für mich gemerkt, es ist hilfreich, die Perspektive Gottes auf diese Situation einerseits und die Perspektive Isaaks auf diese Situation andererseits zunächst einmal ein Stück auseinanderzuziehen und gesondert zu fragen, wie erlebt Gott diese Situation und wie erlebt Isaak, wie erlebt Abraham diese Situation. Und wenn ich mich schon verplappert habe, dann kann ich das gleich einbauen. Eigentlich muss man auch die Perspektive Isaaks sehen. Und vielleicht stoßen sich gerade einige von euch daran, dass man sagt, ja gut, irgendwie sind sie ja alle scheinbar durchgekommen. Aber was ist mit diesem Isaak, von dem wir nicht wissen, wie alt er ist? Ich habe keine Antwort darauf. Das Einzige, was ich weiß, er wird in Hebräer 11 als nächstes nach Abraham, als einer derer, die am Glauben an Gott festgehalten haben, genannt. Und wenn man die Berichte, die Kapitel, die wir über Isaaks Leben in der Bibel haben, liest, muss man sagen, er hat ein frohes, er hat ein sehr ruhiges, schönes Leben geführt. Insgesamt. Auch er hatte seine Prüfungen. Aber er ist nicht zerbrochen an dem, was da passiert ist. Aber zurück. Was war die Perspektive Gottes in dieser Situation? Zunächst gilt es festzuhalten, es war aus Gottes Perspektive nie zur Debatte gestanden, dass Isaak sterben wird. Nie. Woher wissen wir das? Die Geschichte in 1. Mose 22 dokumentiert ja gerade das. Abraham ist gehorsam, aber es kommt nicht zu der Tötung Isaaks. Und umgekehrt, Wäre Abraham nicht gehorsam gewesen, wären sie erst gar nicht auf Moria gelandet. So oder so, es ging für Gott nie um die Tötung Isaaks. Aber worum ging es dann für Gott? Es ging schlussendlich für Gott um das Herz Abrahams. Es ging darum, ob Abraham ein Ja hat zu dem Sterben seines Eigenwilles. Es ging darum, ob Abraham dazu bereit ist, schmerzhaft durchzubuchstabieren. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Aus Gottes Sicht ging es in dieser Szene gar nicht um die Opferung Isaaks, sondern es ging um die Opferbereitschaft Abrahams. Darum ging es aus Gottes Sicht. Es geht um die Frage, ist Abraham bereit, seine eigenen Pläne und Wünsche zu opfern? Als Abraham zu Beginn seines Glaubenslebens in Ur auf den Ruf Gottes hin ausgezogen ist, da musste er seine Vergangenheit opfern. Und Ur, das war nicht irgend so ein kleines Nest, wo jeder froh ist, wenn er raus ist. Ur, das war eine Weltstadt. In archäologischen Untersuchungen hat man festgestellt, da gab es Fußbodenheizung. Ja, dann lauf mal los, irgendwo hin, wo du unter Umständen froh sein kannst, wenn du einen Schluck Wasser hast. Abraham macht sich auf, er opfert seine Vergangenheit. Er gibt sie dran. Und jetzt, mit diesem Ruf, seinen eigenen Sohn, seine komplette Zukunft neu in Gottes Hand zu legen, jetzt geht es darum, seine Zukunft hinzugeben. Sie loszulassen, sie zurückzulegen in Gottes Hand. Abraham soll noch einmal, nach Jahren, Jahrzehnten des Glaubens an Gott, er soll noch einmal mit völlig leeren Händen vor Gott stehen. Leere Hände. Meine Erfahrung zeigt mir im Umgang mit mir selbst, nichts ist schwerer, als mit leeren Händen plötzlich dazustehen. Nichts. Das hat etwas, das fühlt sich an wie Sterben und das hat etwas mit Sterben zu tun. Und die Frage ist, ist Abraham zu diesem Schritt bereit? Das ist der Fokus Gottes. Bin ich? Bist du? War Abraham bereit, mit leeren Händen dazustehen? Sind wir bereit, auch nach Jahren und Jahrzehnten, wo uns Gott gesegnet hat, Abraham war so gesegnet von Gott. Er war ein reicher Mensch und nichts hätte es ihm genutzt, wenn er keine Zukunft gehabt hätte. Sind wir bereit, Hoffnungen, Pläne, Wünsche platzen zu sehen? Ansehen, Geld, Zeit, Gesundheit und Menschen zu verlieren? Und dann mit leeren Händen dazustehen. Jeder von uns hat seine Übungen an der Stelle schon gemacht. Aber es waren nicht die letzten. Und das Leben Abrahams dokumentiert, die schwerste Prüfung seines Lebens war nicht am Anfang. Nicht am Anfang seines Glaubenslebens. Wir sagen so leicht, aller Anfang ist schwer. Aber bei Abraham war es nicht der Anfang allein, der schwer war. Das, was danach gekommen ist, war noch schwerer. Und die Frage ist, sind wir bereit, mit leeren Händen dazustehen? Abraham besteht diesen schwersten Test. Er hat nicht alle Tests in seinem Leben bestanden. Er ist auch durchgefallen an manchen Stellen. Aber diesen besteht er, weil er im Chaos seiner widerstreitenden Gedanken zuletzt an einer entscheidenden, unsichtbaren Wirklichkeit festhält, nämlich an der Kraft der Auferstehung. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Glaube rechnet mit der Kraft der Auferstehung. Und wir haben jetzt die Perspektive Gottes ein Stück weit uns vor Augen gestellt, das Herz Abrahams. Was war die Perspektive Abrahams? Was stand für ihn im Vordergrund? Zunächst nochmal, Abraham sah sich in einer schier ausweglosen Situation. Sie war ausweglos. Sie war nicht nur schier, sie war ausweglos. Einerseits hasst Gott Menschenopfer, andererseits verlangt er von ihm dieses Opfer. Einerseits verheißt Gott Abraham einen Segen, eine Nachkommenschaft, die so zahlreich sein soll wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Andererseits verlangt er von ihm, den einzigen potenziellen Stammhalter zu opfern. Mit menschlicher Logik ist da nichts mehr zu machen. Gar nichts. Gerhard von Rath, ein Alttestamentler, ein Theologe, er spricht davon, dass Abraham den Selbstwiderspruch Gottes, den wir sonst so in der Form an keiner anderen Stelle mehr in der Bibel finden, dass Abraham diesen Selbstwiderspruch Gottes aushalten musste. Das war in der Tiefe sein Kampf. Ein scheinbar unauflöslicher Widerspruch. Wir können heute im Rückblick sagen, ja klar, Isaaks Leben stand nie zur Debatte. Aber für Abraham, aus seiner Sicht, war alles absolut offen. Es war überhaupt nicht ausgemacht, dass Isaak nicht tatsächlich sterben wird, dort auf Moria. Abraham wusste das nicht. Woher hat Abraham aber dann die Kraft genommen, diese Spannung auszuhalten und nicht zu verzweifeln, weder an sich noch an Gott? Rein menschlich bleibt jedoch in so einer Situation nichts anderes übrig, als zu sagen, entweder Gott hasst mich oder er lügt. Woher hat Abraham die Kraft genommen, diese Spannung auszuhalten? Woher nehmen wir die Kraft, unsere Spannungen, die nicht im Normalfall auch nur annähernd ein so hohes Level erreichen? Woher nehmen wir die Kraft? Zunächst besinnt sich Abraham darauf, was er schon mit Gott erlebt hat. Er fasst neu ins Auge, dass Gott die Kraft hat, Tote aufzuerwecken. Denn diese Kraft hat er mit Sarah zusammen schon erlebt, und zwar am eigenen Leib. Abraham und Sarah haben die Kraft der Auferstehung an ihrem eigenen Leib erlebt. Paulus schreibt in Römer Kapitel 4, Vers 17, Abraham vertraute auf Gott, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Allein durch die Kraft der Auferstehung kommt Isaak überhaupt ins Leben. Durch ein Wunder Gottes, durch die Kraft der Auferstehung, Gott weckt abgestorbene menschliche Körper zu neuem Leben. Abrahams und Sarahs Körper in diesem Fall. Und mit genau dieser Kraft rechnet jetzt Abraham in dieser, seiner schwersten Prüfung. In unserem Text im Hebräerbrief heißt es, Abraham rechnete damit, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Ihr Lieben, die Kraft der Auferstehung ist eine unsichtbare Realität von ungeheurer Tragweite und Tragkraft. Billy Graham, der berühmte Evangelist, wurde einmal von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik, auf eine Tasse Kaffee ins Kanzleramt eingeladen. Und Konrad Adenauer war bekannt dafür, dass er sehr direkt ist und sofort auf den Punkt kommt. Billy Graham schreibt, er konnte noch nicht mal an der Tasse nippen, hat Adenauer ihn angestochen und hat gesagt, junger Mann, glauben Sie an die Auferstehung? Und Billy Graham sagte, unbedingt. Und darauf antwortet Konrad Adenauer, ich auch. Wenn Jesus Christus nicht von den Toten auferstanden ist, gibt es nicht den geringsten Hoffnungsschimmer für die Menschheit. Die Auferstehung ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und Paulus schreibt dann in seinem berühmten Auferstehungskapitel im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Da können wir so lang zum Kreuz gehen, wie wir wollen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, nutzt auch das Kreuz, an dem Christus gehangen hat, gar nichts, argumentiert Paulus. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Der Glaube an die Auferstehung bei uns Menschen, er wächst bevorzugt dort, wo unsere eigenen Hoffnungen absterben. Dort wächst dieser Glaube an die Auferstehungskraft Gottes bevorzugt. Und das hat Abraham durchlebt. Und es mutet Gott in der ein oder anderen Form immer wieder auch uns, dir und mir, zu. Auch Paulus hat seine schmerzhaften Grenzerfahrungen, Todeserfahrungen gemacht. Und er formuliert dann in Philipper 3 einen Wunsch. Er schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Diese Kraft der Auferstehung, davon spricht Paulus, ist nicht nur eine Kraft, die uns nach dem Tod aus den Gräbern hervorholt, sondern die in diesem Leben erfahrbar ist, die eine Kraftquelle ist. Ich möchte jeden von euch, der das seinerseits möchte, jetzt einfach einladen, über diesen Vers, den ich umformuliert habe, in ein kleines Gebet, einfach in einer kurzen Zeit der Stille, mit diesem Gebet umzugehen. Entweder es einfach nur zu lesen oder es von Herzen zu beten oder sonst nachzudenken. Wir möchten uns einfach eine Minute Zeit nehmen. Wir möchten jetzt gemeinsam das Mahl miteinander feiern. Und wir denken dabei insbesondere daran, was es Jesus und den Vater im Himmel gekostet hat, für uns das Problem unserer Schuld zu lösen. Und im Unterschied zu Abraham und Isaak erspart sich Gott selbst das Opfer am Kreuz nicht. Auf Golgatha war kein Widder im Gestrüpp. Auf Golgatha stirbt Jesus am Kreuz an deiner und meiner Stelle. Und als das Lamm Gottes trägt er dort die Sünde der Welt, deine und meine. Aber wenn wir an Jesu Tod denken, dann dürfen, sollen, müssen wir auch an seine Auferstehung denken. Denn die Auferstehung ist das Siegel unseres Glaubens, das Siegel unserer Hoffnung. Seit Ostern gilt für Christen, das Beste liegt noch vor uns. Wenn wir das Mahl feiern, beinhaltet das immer wieder auch die Einladung, sich dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus anzuvertrauen. Vielleicht neu, vielleicht zum ersten Mal. Dazu lädt der Glaube Abrahams ein. Abraham, er ist der Vater des Glaubens und er weist hin auf den Anfänger und den Vollender des Glaubens, auf Jesus Christus. Ihm zu glauben, dazu möchte ich dich einladen, neu zu glauben oder zum ersten Mal. Es lohnt sich, er ist es wirklich wert, dass wir ihm unser Vertrauen schenken. Amen.